im Vorfeld, als ich die Einladung bekommen habe, hier zu euch nach Perlach zu kommen, habe ich mir so Gedanken gemacht, es wird wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich offiziell als DMG-Mitarbeiter hierher komme, denn ab Oktober kommt dann der, wie immer, genannte Ruhestand. Bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was kann ich euch mitgeben? Es ist ein Missionssonntag, eine typische Missionspredigt so, um alle Daten mal wieder darzustellen oder auf die Tränendrüse zu drücken oder die Verantwortung uns vor Augen zu führen. Das war nicht mein Gedanke. Mein Gedanke war, etwas über Beziehungen zu reden. Denn ich habe im Laufe der Jahre, wo ich jetzt unterwegs bin mit Jesus, das sind über 40 Jahre und 30 Jahre oder 31 Jahre mit der DMG, meine ich eins auch neben all den vielen anderen gelernt zu haben, dass die Beziehungen, die wir untereinander haben, sei es in der Gemeinde, zum Nachbarn oder so, dass das echt, das macht es eigentlich aus. Das Leben, dass man sich kennt, dass man sich sieht, dass Vertrauen da ist, dass man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen. Und wenn man mal so eine Durchstrecke durchmacht, dass man weiß, da sind Menschen, die mich kennen, die ab und zu die Hände falten, vielleicht auch ab und zu mal die Knie beugen und für mich beten. Und das ist enorm. Und ich denke, da fängt einfach ein Stück weit Missionsarbeit, Sendungarbeit auch an, wo wir die Situation des Nächsten, der uns gegenüber lebt, der uns gegenüber steht, wahrnehmen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man ständig nur um sich selber kreist. Zuerst ich und dann wieder ich und dann nochmal ich. Wir kennen die ganzen Geschichten. Und wir kennen auch, wie wohltuend das ist, wenn jemand mal auf dich achtet. Ich saß in einer Andacht bei uns. Wir haben fast jeden Morgen von 8 bis 9 eine Andacht. Und da saß eine Mitarbeiterin, die hat bei einem Lied, kam mir die Tränen. Und ich habe es gesehen, bin danach in ihr Büro gegangen. Ich habe nichts gesagt, ich habe nur gesagt, ich denke an dich im Gebet und bin wieder rausgegangen. Eine kleine Geste, hat aber sehr viel Bedeutung gehabt für diese Person. Und wenn wir uns heute Morgen darüber Gedanken machen, gute Beziehungen bereichern unsere Lebensqualität, fiel mir dazu eine Geschichte ein. Vor den Toren einer Stadt saß ein alter Mann. Und da kam ein anderer Mann und fragte ihn, sag mal, wie sind die Menschen hier in deiner Stadt? Und die Antwort war, wie waren sie denn dort, wo du zuletzt gewesen bist? Ach, vergiss es, das waren Leute, die haben hinten rum geredet und überhaupt waren die schlecht, deswegen bin ich ja da weggegangen. Sagte der alte Mann, ich fürchte, solche Leute wirst du auch hier bei uns kennenlernen. Da kam ein anderer Fremder und fragte auch diesen alten Mann, der am Tor saß, wie sind die Menschen hier in deiner Stadt? Wiederum die Gegenfrage des Alten, wie waren sie denn dort, wo du gerade herkommst? Ja, die waren super, aber die waren nett, schrecklich nett. Die haben sich um mich gekümmert und so weiter. Das war richtig toll, freundlich, stets hilfsbereit, ehrlich. Ja, meinte der alte Mann, diese Menschen wirst du wahrscheinlich auch hier finden. Wir alle wissen aus unserem Leben, dass die ganze Palette dieser Beziehungen vor uns einfach offenbar ist. Da, wo wir leben, da, wo wir arbeiten. Aber die Gegenfrage, wie würdest du denn antworten, wenn jemand dich fragt, wie sind denn die Geschwister in der Gemeinde Perlach? Was ist deine Antwort? Wie sind denn die Mitmenschen deiner Nachbarschaft? Deine Arbeitskollegen, dein Chef, boah. Wie redet man da übereinander? Und wenn wir über Missionsarbeit denken, über Sendung, Auftrag Jesu, dann stelle ich mehr fest, also diese Beziehungen sind unwahrscheinlich wichtig. Wenn jemand mir nicht vertraut, der kann ich sonst was erzählen, das geht vorbei. Das hat gar keine große Einwirkung. Es sei denn, Gottes Gnade ist ganz mächtig und Gottes Geist am Wirken. Keine Frage. Aber wir alle leben ja in sogenannten Beziehungswelten, Beziehungsnetzen. Und das ist unwahrscheinlich vielfältig. Und ich möchte aber nicht darüber jetzt einen Vortrag halten, sondern nur mal diese Vielfalt, die damit einhergeht, uns nochmal vor Augen führen, so wie wir reden, wie wir denken. Unsere nonverbale Kommunikation sagt ja mehr als unsere Worte, nicht? Dessen sind wir uns gar nicht bewusst, aber viele Wissenschaftler sagen, über 85% unserer Kommunikation ist nonverbal. Ich habe ja nichts gesagt, aber die Mimik war total offensichtlich. Ne? Man hat die Person nicht akzeptiert. Übrigens, da bin ich sehr dankbar für meine Frau. Auch nach 37 Jahren Ehe habe ich immer noch Korrekturbedarf. Und sie hat immer vor einiger Zeit gesagt, Hartmut, es gibt Menschen, die behandelst du unterschiedlich. Da habe ich gesagt, nö. Doch, hat sie gesagt. Aber okay, dann gib mir mal einen Tipp, wenn das so ist. Und das kam dann dieser Ellbogenstoß. Guck mal jetzt. Ne? Stimmt, sie hatte recht. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, ich habe alle gleich und so. Nee, war nicht. Hat und hat Vorurteile. Und auch nach vielen Jahren des Christseins. Von daher, es geht um Qualität. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich jetzt fast über 20 Jahre Missionare und christliche Fachkräfte begleite. Ich muss sagen, es ist ein Segen. Und es tut so gut zu sehen, wie die Beziehungen leben, wie dort auch die Freundschaften sich vertiefen. Und ich staune, wie viel Vertrauen mir in den vergangenen Jahren von den Menschen entgegengebracht wurde, die ich betreuen darf. Wow, damit geht aber auch eine Verantwortung einher. Dass wenn du vielleicht manchmal nachts im Bett liegst oder so, oder da ist etwas Schwieriges, eine Entführung, Krankheit oder was auch immer, dann ist man so weit weg und da muss man... Da kann man immer noch beten und Jesus bitten, Herr Jesus, hilf und wirke du. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist auch wahr. Viele Teams gehen kaputt. International, interkulturell, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Wertvorstellungen. Nicht alle Leute richten ihr Leben und ihren Dienst nach den Worten der Bibel aus. Vielleicht nur ein Stück, 50% oder so. Der Rest ist sehr viel Kultur und da geht mitunter so viel kaputt. Und da sitzen dann manchmal ein bisschen Jahre vor mir und sind total frustriert. Wenn sie nach 4 Jahren oder sogar nach 15 Jahren zurückkommen und sagen, Hartmut, das war echt schwer, mit den Menschen umzugehen. Sowas traut uns Gott einfach zu. Und ich habe etwas gefunden, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar geht es hier auch um Beziehungen. Und ich mag diesen Satz, steht zwar nicht in der Bibel, ich mag ihn trotzdem. Ne? So freundschaftliche Beziehungen sind was? Sind ein Zufluchtsort. Da kann ich hinkommen, wenn ich etwas Gewaltiges getan habe, so einen Sieg errungen habe. Aber auch nach einer heftigen, derben Niederlage kann ich zurückkehren in dem Wissen, dass man oder ich geliebt und angenommen bin. Wow. Hier sehen wir schon das wertvolle Gehalt einer tragbaren, jahrelangen Beziehung des Vertrauens. Ich meine, das macht es doch aus, im Grunde genommen, in unserem Leben. Es ist doch nicht das Haus und nicht Eigentum oder Auto oder SUV oder was immer. Es sind doch diese Beziehungen, die wir alle so bitter nötig haben. Und je älter wir werden, ich merke das jedenfalls, da muss ich noch viel dran arbeiten. Aber das ist toll. Vor einigen Monaten habe ich eine liebe Schwester in unserer Gemeinde beerdigt. Unser Pastor war gerade im Urlaub und ich habe gedacht, du brauchst nicht extra zurückkommen, wir machen das für dich. Und sie war so um die 90 und da sollte ich so ein Nachwort erzählen. Und ich habe dann den Familienangehörigen zugehört, habe mir ein paar Notizen gemacht, ich habe ihre alte Bibel aufgeschlagen und gesehen, wie sie darin gelebt und gearbeitet hat. Und als ich so ihren Lebensbericht zusammenstellte, dachte ich mir, Hartmut, so jung bist du ja auch nicht mehr. Ich werde demnächst 65 und da kam mir der Gedanke auch, was wird mal über dich gesagt, wenn du mal die Augen zumachst? Ne? Und die Frage, die ich auch euch stelle, wie sieht so deine Beziehungswelt aus, deine Ebenen, in denen du dich bewegst, als Rentner, als Papa, Mama, Schwiegersohn, Schwiegermutter, ne? Die Gute. Wie sind da so die Beziehungswelten? Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder neu auch Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, zu reflektieren. Wie nehme ich andere wahr? Nehme ich sie überhaupt wahr? Oder wie nehmen andere auch mich wahr? Es geht ja nicht darum, dass mir Leute ständig auf die Schulter klopfen und sagen, Hartmut, bist ein toller Kerl. Nicht immer. Aber es geht darum, das mal wahrzunehmen, um dementsprechend auch darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass wir als Christen, gerade auch in unserem Alltagsgeschehen, viel mehr unseren guten Hirten, Jesus Christus, mit hineinnehmen sollten in unserem Alltag. Und da möchte ich mit euch einen Bibeltext lesen, wo ich meine, der hilft uns. Also keine typische Missionspredigt heute Morgen, aber eine Beziehungspredigt, sage ich mal so. Und zwar von Paulus. Wir finden das im Neuen Testament, im Philipperbrief, Kapitel 1, Entschuldigung, die Verse 3 bis 11. Da sagt Paulus: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr erkennen, werdet ihr ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wow, was für ein Text. Schaffen wir gar nicht, in den nächsten 20 Minuten da so in die Tiefe zu gehen. Ich möchte so ein paar Höhepunkte herausstellen. Und ich meine, sagen zu können, dass wenn uns das innerhalb der Gemeinde gelingt, so gute Beziehungsebenen zu gestalten, zu leben, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn uns Leute gegen den Strich gehen, dann fällt es uns wesentlich leichter, auch mit den Nachbarn dementsprechend umzugehen. Weil wir hier in der Gemeinde von Gott ein unwahrscheinlich großes Übungsfeld bekommen haben. Und wir alle, mal ganz ehrlich, leben wir alle von der Vergebung. Ich habe mich oft bei meinen Missionaren auch entschuldigen müssen, bei meinen Kindern, bei meiner Frau, bei meinen guten Freunden, wo ich einfach mal Dinge falsch eingeordnet habe. Weil ich bilde mir nicht ein, dass ich den Überblick habe der Lebenssituation der Menschen. Man versucht zwar immer mitzugehen, aber es gibt da immer wieder auch Situationen, wo es einfach schwierig ist. Ich denke, wenn wir uns mal an die Empfänger, diese Philipper erinnern, das muss ja was mit den Philippern gemacht haben. Da kommt so ein Brief von jemandem, der sitzt im Knast, zig Kilometer weit entfernt, und hat damals war er mit beteiligt in der Gemeindegründung von Philippi. Und dann kommt so ein Brief aus der Ferne mit solchem Inhalt. Ich meine, das liest man doch nicht nur einmal, oder? Das ist ja ähnlich wie ein Liebesbrief von einem Freund oder Freundin. Das liest man ständig. Also ich habe die ersten Liebesbriefe übrigens noch aufgehoben. Die habe ich damals zigmal gelesen. Das hat einfach gut getan. Und ich glaube, die Geschwister in Philippi damals, die haben das auch nicht nur einmal öffentlich bekannt gegeben bei den Gemeindeveranstaltungen oder Bekanntmachungen oder so, sondern die haben das wirklich einsinken lassen, diese tiefe Beziehungsebene. Und das Erste, was ich hier herausstellen möchte, ist nämlich, wo Paulus sagt, ihr seid in meinen Gedanken. Jedes Mal, wenn ich an euch denke im Gebet, danke ich Gott für euch alle. Jo, lieber Paulus, hast du nicht die Realität in Philippi erkannt? Wenn wir den Philipperbrief weiterlesen, lesen wir von Zoff zweier Frauen, die Ärger hatten miteinander und die nicht miteinander konnten, wo Paulus gesagt hat, hey, vertragt euch wieder. Und das waren doch wohl nicht die einzigen, die da Probleme hatten in der Gemeinde. Jede Gemeinde, auch unter jedes Gemeindedach gibt es ein Ach. Ist einfach so. Und da müssen wir lernen und dürfen wir auch lernen. Und diese persönlichen Zeilen, dass sie von einem Gefangenen stammen, das hat ja wirklich Gewicht. Es war ja nicht einer, der aus einer Situation geschrieben hat, wo alles glatt ging, wo es ihm gut ging, gesundheitlich auf der Höhe, Freiheit genossen hat und so weiter. Nein, er war da wirklich eingegrenzt, eingeschränkt, eingesperrt. im Knast, im Gefängnis. Wer weiß, vielleicht war er auch im Stock, keine Ahnung. Also irgendwo, wo Arme und Füße in so ein Holzbrett eingebunden gewesen sind. Was mich hier auffällig macht, ist, Paulus versinkt hier nicht in Selbstmitleid. Ach, ich Armer. Was habe ich alles für Jesus getan? Die ganzen Jahre, ich habe gedient, ich habe Schiffbruch erlitten, ich wurde gesteinigt und wurde dies und jenes. All das Negative habe ich erlebt und nun das noch. Herr, das habe ich nicht verdient. Diese Haltung finden wir bei Paulus nicht. Und ich möchte Paulus jetzt nicht als den Superchristen hinstellen. Er war genauso Mensch wie du und ich. Aber ihm ist es irgendwie gelungen, mit Gottes Hilfe auch die widrigen Lebensumstände aus seiner Hand zu nehmen. Und auch hier die Frage, die ich mir gestellt habe, was hätte ich, wenn ich in so einer Situation jetzt wäre, geschrieben? Dazu fiel mir auch ein Satz auf vom Theologen Søren Kierkegaard. Er hat gesagt, Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts. Und hier sehe ich Paulus, wie er dort im Gefängnis sitzt und darüber nachdenkt, was vor 10 Jahren geschehen ist. In der Apostelgeschichte 16 können wir das nachlesen, wie er eine Vision bekommen hat. Er wollte zuerst in den Norden der Türkei, hat Gottes Geist gesagt nein, dann in den Süden, Gottes Geist sagt nein. Dann haben sie gefragt, was soll man tun? Dann kam diese Offenbarung im Traum, hat er nur Paulus gesehen, wo gesagt wurde, komm rüber und hilf uns. Die anderen haben diese Vision gar nicht gesehen, aber die haben Paulus vertraut und sind mit Paulus gemeinsam dann nach Philippi hingegangen. Und da gab es ja noch keine Gemeinde, noch keine Synagoge, nichts. Und dann haben sich die Leute damals, nach der damaligen Tradition, sich an irgendeinem Fluss, an so einer Quelle getroffen. Ja, und da waren Frauen. Und die Situation damals, Mann, Frau, war ja ganz anders als heute. Ne? Aber Paulus hat nicht gesagt, oh, nur Frauen da und so, was soll ich jetzt machen? Nein. Er hat auch den Frauen das Evangelium gepredigt. Und da lesen wir von der Lydia. Lydia, die das Ohr weit aufgemacht hat für das gute Evangelium. Aber sie hat nicht nur das Ohr aufgetan, sondern auch ihr Herz aufgetan. Das Same des Evangeliums, dass Jesus kam, um für unsere Schuld und Scham und Schande und Ängste zu sterben. Und dass er auferstanden ist, diese Botschaft hat sie einfach einverleibt. Und das hatte Konsequenzen. Sie hat nicht nur ihr Ohr und ihr Herz aufgetan, sondern auch ihr Haus. Der erste Gottesdienst fand in ihrem Haus statt. Oder Hauskreis, je nachdem. Ich finde das enorm. Also das hat sie gleich irgendwie alles aufgetan. Und das finde ich toll. Oder auch denken wir an dieses junge Mädchen, wo sie dann den bösen Geist ausgetrieben haben. Und als Dank dafür wurden sie ins Gefängnis gesteckt, der Paulus und der Silas. Und auch in diesem Stock, wie gesagt, das waren so Holzdinger mit so Löchern drin. Da waren entweder die Füße drin oder auch die Hände oder auch beides. Und wenn er das mal versucht, heute euch mal bildlich vorzustellen, das war nicht einfach. Und dann kam die Mitternachtsstunde, Lobpreis um 12.30 Uhr. Ist enorm. In so einer Situation, ich meine, in so eingesperrt zu sein, unverdient, dann noch Lobpreis zu machen. Ich meine, nicht gegen Lobpreis, aber manchmal ist das der Lobpreis, wo man sich gut fühlt. Ne? Aber machen wir auch Lobpreis in Anbetung, wenn wir mal im Keller sitzen? Da können wir auch solche tollen Lieder singen, wie von Paul Gerhardt und wie sie alle heißen. Ich denke, es ist nicht immer dann, wenn es gut geht, dass wir Lobpreis machen, sondern einfach auch immer wieder neu unser Leben eingebettet sehen in die allmächtigen Hände unseres Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat aus dem Nichts heraus, der gesagt hat, ich will euch tragen bis ins Alter, der gesagt hat, ich bin bei euch so lange, wie diese Welt existiert und ich komme wieder, sagt Jesus Christus. Und wenn sich das erste Kommen zu 100% erfüllt hat, 100%, wie die Schrift es sagt, dann können wir mit viel oder wenig Glauben davon ausgehen, das zweite Kommen wird sich genauso erfüllen. Weil Gott kann alles, nur eins nicht, lügen. Gott steht zu seinen Zusagen und das ist gewaltig. Und hier mache ich einfach auch euch Mut, je nachdem wie eure Lebensumstände sich darstellen. Vertraut den Herrn, er sorgt für euch. Und dann sagt er, ja, ich bete ständig für euch und tue es auch mit großer Freude. Wow, auch hier sein Leben, wie schon gesagt, war eingebettet. Und der Grund war einmal natürlich auch hier die Beziehungen. Die Bibel sagt hier, aufgrund der Gemeinschaft am Evangelium. Und das ist doch eine ganz tolle Sache, dass wir das gleiche Evangelium haben und dass es uns darum geht, dieses Evangelium weiter zu sagen, vorzuleben, schmackhaft für andere Menschen zu machen, dass sie auch Ja sagen zu Jesus. Und das hat für Paulus, das waren für ihn Fundamente der Freude. Das waren Situationen, die will er gar nicht missen. Und das finde ich echt super. Ich weiß nicht, wie oft du umgezogen bist oder schon mal Gemeinde gewechselt hast oder so. Was denken denn die Leute von deiner ehemaligen Gemeinde oder von deinem ehemaligen Arbeitsplatz? Wenn ich jetzt Ende Oktober bei der DMG aufhöre, hat sich auch so ein Gedanke eingeschlichen. Findest du froh, dass du gehst, Hartmut? Oder vermissen sie dich vielleicht? Und all diese Gedanken, was wird man über mir sagen und so, nicht? Ich habe ja auch nicht immer alles richtig gemacht. Aber letztlich sind doch diese Beziehungen da, die über Jahre gewachsen sind. Und ich denke, das ist unwahrscheinlich wertvoll. Machen wir ja nicht den Fehler, irgendwo hängen zu bleiben bei dem Negativen. Ach, das ist alles so schrecklich. Wir alle leben von der Vergebung, wir dürfen auch anderen vergeben. Und das ist so befreiend. Das ist wirklich, wirklich befreiend. Das ist gut. Damit will ich aber nicht sagen, dass wir die Probleme unter den Teppich kehren. Nein, ich glaube, wir, die wir im Lichte Jesu wandeln, im Lichte der Wahrheit, sind wir aufgefordert, Dinge anzusprechen. Die heißen Kartoffeln manchmal auch. Natürlich hat es Konsequenzen, gerade auch in der Leitungsfrage oder auch im Hauskreis oder generell, wenn dir was auffällt. Wir sind gefordert, Pontifexe zu sein, Brückenbauer zur Ermutigung oder auch wenn ein Bruder, eine Schwester einen Weg geht, der, wo man den Eindruck hat, der ist nicht okay, dann ist es meine Aufgabe, nicht gleich mit dem Finger zu drohen, wenn du dann, nein, nein, darum geht's nicht, sondern in Liebe die Wahrheit zu bekennen unter vier Augen und fragen, du, stimmt das, was ich gehört habe? Dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir wachsen in der Erkenntnis Jesu und dann gut miteinander umgehen. Denn die Liebe ist ja nicht nachtragend und die Liebe Gottes trägt das Böse nicht nach. Dann finden wir einen zweiten Grund seiner Freude und das ist in seinem großen oder seinem tiefen Gottvertrauen. Was für eine Überzeugung. Ich meine, bei den Christen in Philippi war auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Da gab es auch Problemfälle, Problemleute, Leute, die einem auf den Nerven gegangen sind. Aber er sagt etwas. Ich bin davon überzeugt, dass Gott, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wow, was für ein Glauben. Habe ich den? Manchmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manchmal habe ich ihn auch. Und manchmal gibt uns Gott auch Situationen, wo wir das erleben können. Bin mir gar nicht sicher, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich habe am Anfang meines Christseins bei OM mitgearbeitet. Das war so 1978, 80 für 2 Jahre. Das war so mein Zivildienst. Und da haben wir Hausbesuche gemacht und da kamen wir an so ein Laubenhäuschen vorbei. Und das war von innen beschlagen und da lebte ein junger Mann, der war vielleicht 18, 19, kleiner Alkoholiker und halb verwahrlost und so. Und wir haben geklopft, geklingelt. Da kam er raus und wir haben ihn eingeladen zum offenen Abend. Er kam dann auch und hatte irgendwie einen Anfang gemacht mit Jesus. Aber irgendwie hat er die Kurve nicht gekriegt. Dann haben wir gesagt, okay, wir laden diesen jungen Mann in unser Team ein und wir werden ihn prägen. Ist nicht gelungen. Er hat uns geprägt. Und zwar mit seinem alten Lebensstil. Es ging so weit, dass wir sagen, du musst gehen. Der hat unser ganzes Team gekreckt, durcheinander gebracht. Das hat uns sehr wehgetan, jemanden vor die Tür zu setzen, aber es war dran. Jahre, Jahre später, ein Freund von mir, der ist auch im OM-Vorstand gewesen, viele Jahre, der hat gesagt, Hartmut, kannst du dich noch an den Typen erinnern, dort in dem Gartenhäuschen? Ja, ja, das war ein ziemlich so ein harter Knochen. Hat man selbst dann so gedacht, ne? Man sagt, stell dir vor, ich war in einer Gemeinde und da kommt so ein Mann auf mich zu und sagt, kennst du mich noch? Nö. Du, ich bin der vom Gartenhaus. Verheiratet, 3 Kinder, Ältester in einer Gemeinde. Wow, preis den Herrn. Gott hat das gute Werk, diesen kleinen Samen, den wir damals in aller Hoffnung ausgestreut haben, wo ich mir manchmal schon gedacht habe, Mensch, ob das was wird. Aber Gott ist treu. Und daran halten wir fest. Da wollen wir auch festhalten, gerade auch für die Lebenssituation oder für die Menschen, die vielleicht gerade auf Abwägen gehen, als Eltern, als Freunde, wo sie sagen, Mensch, das bewegt mich, dass zurzeit da nichts Geistliches läuft, auch wo man schon jahrelang dafür betet. Aber hier, sein tiefes, tiefes Gottvertrauen. Und das ist enorm. Bevor die Elfriede, von der ich gerade gesprochen habe, starb, kam sie eines Tages nach dem Sonntag Gottesdienstgebet. Wir haben nach dem Gottesdienst auch immer so eine Gebetsmöglichkeit. Und da sagte sie zu mir, Hartmut, ich war gerade dran an dem Sonntag, kannst du für mich beten? Sag ich, gerne. Ne? Und dann saßen wir beide so in einem Zimmerchen. Und da sagt sie, Hartmut, du weißt, ich kann nicht mehr sehen. Und ich habe Jesus schon so oft gebeten, dass er mir nochmal das Augenlicht schenkt, dass ich die Bibel lesen kann. Und hat sie gesagt, könntest du noch einmal dafür beten? Das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Ne? Und ich habe einfach gebetet und dass der Wille des Herrn geschieht. Was mich dann erstaunt hat, was Elfriede gesagt hat, als wir Amen gesagt haben, da sagt sie, Hartmut, weißt du was? Wenn Gott mir mein Augenlicht gibt und ich wieder die Bibel lesen kann, preis den Herrn. Ich war natürlich auch froh. Und dann sagt sie noch in dem Satz, war eigentlich der Hauptsatz, auch wenn er das nicht schenkt, ich vertraue meinem Herrn. Das hat was mit mir gemacht. Dieser kleine Nebensatz. Wow, was für ein Gottvertrauen. Und dann diese Schwester dann zu beerdigen, also muss sagen, da kamen mir die Tränen, als ich da vorne gestanden habe. Von daher wollen wir uns nicht durch negative Umstände unseres Lebens durcheinander bringen lassen, wie schwierig sie sich auch darstellen mögen. Und Jesus hat uns ja auch verheißen, dass meine Freude vollkommen ist, wenn wir diesen Weg auch mit Jesus gehen. Denn Paulus wusste auch selbst, was auf ihn zukommt. Natürlich war er im Gefängnis und das war nicht einfach. Aber er hat das breite Bild gesehen. Nicht nur schmal, oh, jetzt bin ich im Gefängnis, sondern er sagt, ich weiß, dass am Ende alles, was ich durchmache, positiv wie negativ, meine Rettung stellen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch sein Gebet oder durch seinen Geist beisteht. Was für eine Perspektive. Brauchst du heute Morgen Mut? Brauchst du heute Morgen Zuversicht? Dann vertraue dich diesen Jesus Christus an und wag den ersten Schritt. Oder wieder mal hingehen zum Altar oder zum Bruder, zur Schwester und Jesus verschränkt nicht die Arme und sagt, selber schuld. Nein, er steht immer da mit offenen Armen und will dir und mir helfen, weil er ist treu. Jesus kann gar nicht anders. Er ist und er bleibt der gute Hirte. Da möchte ich uns dazu einladen. Ihr seid in meinem Herzen. Und das ist auch ein Vers, der mich sehr bewegt, wo er sagt, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht für euch, an euch alle zu denken. Und hier öffnet er irgendwie sein Herz. Die Geschwister waren in seinen Gedanken und jetzt können wir in das Herz des großen Apostel Paulus hineinschauen. Er gewährt uns einen Einblick und dann sagt er, ja, ich habe eine tiefe Liebe und eine tiefe Sehnsucht zu euch. Jesus weiß, sagt er, wie ich mich nach euch sehne. Und hier, wenn wir daran denken, der Paulus, der ja diesen nüchtern theologischen Römerbrief geschrieben hat, hier sehen wir einen total emotionalen Paulus, der sich nicht schämt, seine Emotionen, seine Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, wir, die wir manchmal vielleicht zu nüchtern sind, wird uns ja Deutschen nachgesagt, dass wir zu nüchtern sind, wir dürfen auch mal unseren Emotionen, Tränen, Freude, Halleluja-Rufe auch mal zum Ausdruck bringen. Das ist okay. Paulus hat das auch so getan. Eine andere Übersetzung sagt, ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Paulus pflegte eine innige Beziehung über Jahre, 10 Jahre mit seinen Freunden in Philippi. Das finde ich also wirklich enorm. Und dann, diese Haltung hat Paulus dazu bewegt, zu beten. Und Haltung des Gottvertrauens, Haltung der Liebe zu den Geschwistern. Und sein Gebet ist eingebettet mit Danksagung und Lobpreis und Anbetung. Und jetzt wird das Gebet ergänzt mit Fürbitte. Und ich habe mir die Frage gestellt vom Text her, Paulus, für was betest du jetzt? Dass sie durchhalten, dass Gott die Last leichter macht, dass die Probleme weniger werden? Das lasst uns mal anschauen, wie er betet. Da sagt er, das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Hier, das ist sein Gebet. Nicht darum, dass die Probleme weniger werden, dass Gott sie wegbeamt, einfach nicht mehr da sind, die Krankheit ist weg und so. Kann Gott auch machen, muss er aber nicht. Wir haben hier manchmal begegnet uns die Souveränität unseres Herrn. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, auch mit einem Leben als Christ nach langen Jahren nicht leicht zu akzeptieren. Und ich habe mal diesen Satz auch gelesen, der auch oben drüber steht. Dass du jemand wirklich liebst, zeigt sich daran, wie viel Zeit du dir nimmst, um für diese Person zu beten und sie zu segnen. Und ich glaube, da tut uns das allen gut, auch für mich, der vor euch steht, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was ist meine Grundaufgabe als Priester der Familie, sage ich mal, als Ehemann, als Papa, als Nachbar. Zeit zur Seite zu setzen, ist egal wann, aber dass man diese Zeit hat, um konkret mit Namen Menschen zu segnen. Natürlich zuerst die, die einem ganz dicht auf dem Herzen liegen. Schwiegereltern, Eltern, je nachdem, das ist deine Frau, dein Mann, wie immer auch. Und dass wir diese Personen segnen im Namen unseres Herrn. Und das wird unsere Beziehungsebene auf jeden Fall vertiefen. Und da können wir auch manchmal vielleicht mal einen Tatort sausen lassen oder auch mal ein gutes Fußballspiel, Dortmund-Hoffenheim oder was immer. Dass man diese Zeit einfach mal sein lässt. Und man kann ja heute alles nochmal nachgucken, wenn man will. Ne? Mediathek, kein Problem. Was ich aber sagen will, ist das. Nehmen wir uns wirklich die Zeit der Fürbitte. Denn jeder glaubt von uns, dass Gott Gebete hört. Und er hört auch Gebet. Und da bittet er darum, dass die Liebe größer wird. Unsere Bibelkenner unter uns sagen, Paulus, was betest du denn da? Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Agape ist ausgegossen, voll da in unserem Herzen. Und dann betet er noch, ja, sie ist zwar da, aber soll noch größer werden. Und das finde ich also enorm. Und habe mir die Frage gestellt, habe ich gesagt, ja, Autoreifen und Christen, was ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Autoreifen? Macht Sinn, ne? Unser Lebensprofil soll stärker werden. So wie wir unser Leben abrollen, sollen Spuren des Segens, der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit sichtbar sein. Ne? Ein Reifen, ja, der nutzt sich ab. Irgendwann musst du dir einen neuen Conti-Reifen kaufen, weil er abgelaufen ist. Und das ist der große Unterschied. Auch mein Profil, wo ich denke, nach 40 Jahren Christ sein, es gibt immer noch ein paar Stellen, die sind fast blank. Da brauche ich noch mehr Profil. Und wenn ich auf diesen Stellen stehen bleibe, rutsche ich aus. Und danke Gott für seine Hilfe, dass er mich nicht fallen lässt. Von daher, auch das Gebet, sagt Paulus, ihr seid in meinen Gebeten, ihr seid in meinen Gedanken, ihr seid in meinem Herzen, ihr seid in meinen Gebeten. Und dann betet er noch weiter und das finde ich auch ganz interessant. Er sagt, meine Bitte ist nicht nur, dass die Liebe wächst, sondern auch die rechte Erkenntnis, das rechte Einfühlungsvermögen. Manchmal sind wir ja so ein bisschen poltrig im Umgang miteinander, nicht? Um der Wahrheit willen, müssen wir die Wahrheit zu sagen. Ist richtig, aber die Wahrheit sollte auch in Liebe, in Barmherzigkeit gesagt werden. Und dein und mein Leben als Christ hat mit Wahrheit, Gnade und Barmherzigkeit Gottes angefangen. Und diese drei Wesenzüge wünsche ich mir für euer Leben, auch für mein Leben, dass sie sich durchziehen, so lange, bis wir bei Jesus sind. Gnade, Barmherzigkeit, Wahrheit und Liebe. Das sind die Merkmale, die einfach unsere Beziehungswelt auch prägen. Und dann haben wir viele Möglichkeiten, auch da etwas weiter zu sagen. Ich habe mich gefragt, Paulus, warum redest du auf einmal jetzt hier von den beiden Dingen, Einfühlungsvermögen und rechte Erkenntnis? Mit der Liebe ist das ja so eine Sache, es geht ja um Agape, ne? Das Problem ist nur, wenn wir manchmal zu überschwänglich sind, dann kann es auch passieren, dass wir fünfe gerade sein lassen. Und davor will uns Paulus bewahren. Er sagt, liebe Geschwister in Philippi, ihr braucht Erkenntnis des Willen Gottes. Ihr braucht persönliches Einfühlungsvermögen im Umgang miteinander. Und damit ihr ein gutes Urteil habt, ein sicheres Urteil habt. Okay, das war zu schnell. Ich habe etwas mitgebracht, und zwar, das kennt ihr bestimmt auch, diese Falschgeldprüfer, ne? Wisst ihr, woran die erkennen, dass dieser Zehner falsch oder echt ist? Die üben nämlich nicht am Falschgeld, sondern die üben an der Wahrheit, also an dem richtigen Geld. Und die üben so lange, dass sie mit einem Gefühl gleich sagen können, der ist falsch oder der ist richtig. Und ich glaube, auch wir als Christen üben uns in der Wahrheit vom Wort Gottes. dass wir uns Tag für Tag auch die Zeit nehmen, auch wenn wir x-mal schon die Bibel gelesen haben, dass wir uns immer wieder von Jesus herausfordern lassen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, werde ich ab und zu eingeladen, zum Thema Esoterik und Buddhismus und so. Da wurde vorgestellt, der Herr Peters, der Experte für buddhistische Fragen und Esoterik. Ich bin sofort aufgestanden. Die Zuhörer waren total irritiert. Sag ich, halt, Moment, stopp, stimmt nicht. Bin ich nicht und will ich auch nicht sein, habe ich gesagt. Ich will nicht ein Experte in Esoterik sein. Ich habe zwar ein paar Erfahrungen gemacht, früher, bevor ich Christ wurde. Da will ich ein Experte sein. Und durch die Wahrheit will ich Esoterik und Buddhismus betrachten. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für uns. Zum Schluss, gute Beziehungen bereichern unsere Lebensqualität. Paulus sagt, ich habe euch in meinen Gedanken, er denkt an sie, er betet für sie in ihrem Herzen und er hat sie auch in Gebeten. Zum Schluss möchte ich zwei Bilder euch zeigen, die etwas auch mit Vergebung zu tun haben. Da ist mir ein Ding aufgefallen, und zwar gibt es in Japan eine Kunst, die ist schon relativ alt. Zurzeit wird es wieder auf den Leuchter gestellt, und zwar so diese alten Schalen, die sind ja furchtbar teuer. Also chinesische Schalen von der Ming-Dynastie und so weiter sind ja wahnsinnig teuer. Und wenn da so ein Ding kaputt geht, da haben sich die Künstler damals was ausgedacht mit Platinstaub, Silber, Gold und anderen Beimengen, so einen Klebstoff zusammenzustellen, um dann die zerbrochenen Teile wieder zusammenzukleben. Und nun kommt der Hammer. Ich habe das Bild noch aus dem Internet geklaut. Dieses Gefäß ist wertvoller als vorher, obwohl es zerbrochen ist. Und ich denke mir, was für ein schönes Bild für uns Christen. So manches Mal erleben wir einen kleinen Scherbenhaufen. Und dann bringen wir diese Scherben zu Gott und fragen uns, warum, wozu das Ganze. Und er klebt es wieder zusammen mit Vergebung, Heilung der Seele, Heilung der Barmherzigkeit. Und der gute Nebeneffekt, unser Leben, dein Leben, mein Leben wird wertvoller, weil wir eine Erfahrung gemacht haben, negativ, aber das hilft uns, den anderen besser zu verstehen, weil wir wissen, wie sich das anfühlt, was immer Gott in deinem Leben zulässt, dass du das gerade durchmachst. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, das ist unwahrscheinlich stark, Geschenk der Vergebung und Heilung. Ich möchte noch kurz beten mit uns, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, dass du uns immer wieder neu Mut machst, dir zu vertrauen. Und so wollen wir beten, hilf du uns, dass wir uns in deinem Wort gut auskennen, dass dein guter Geist uns leitet in all den Beziehungsebenen, in denen du uns gestellt hast, in der Arbeit, in der Gemeinde, in der Schule, wo auch immer. Da setzt du uns zum Segen. Und wir danken dir, Jesus, dass du immer mit dabei bist. Du hast gesagt, du wirst uns niemals, niemals verlassen. Vielen Dank für diese Zusage. Amen.